Herzlich willkommen zu Technikquatsch Folge 71. Ja, wir sind heute wieder zu zweit, deshalb kann ich nur in Anführungsstrichen begrüßen den Mo.
Hallo.
Und ich bin sozusagen der Gastgeber, der Mike.
Hallo Mike.
Hallo.
Ist doch schön, dass wir immer so variabel sind und in unserem Team.
Ja, das ist sehr praktisch. Die Miep hat ja schon angekündigt gehabt, dass sie diesmal nicht dabei ist, weil sie ja im Europapark unterwegs ist. Bin immer gespannt, was sie zu erzählen hat, wenn sie wieder da ist.
Das Witzige ist, ich war am Donnerstag auch im Europapark. Also wir nehmen heute am Sonntag auf, weil ich Freitag kurzfristig unpässlich war und das jetzt aber auch ganz gut reingelaufen ist. Stichwort, kommen wir ja auch gleich, THQ Nordic. Und ich war Donnerstag auch noch da, quasi in so einer Art Teambuilding-Maßnahme. Das war auch sehr schön. Aber da würde ich einfach, wenn die Miep da ist, dann nochmal von erzählen.
Genau, ihr Vergnügungspark, Freizeitparks, Experten.
War halt so über die Firma, so Teambuilding-mäßig. Es waren ganz viele Kollegen aus verschiedenen Abteilungen, wir kennen uns alle, aber es ist jetzt nicht so, dass wir den ganzen Tag was miteinander zu tun haben. Dadurch war es eigentlich ziemlich cool, um ehrlich zu sein. So ein Scrum Master war dabei, die Kollegen vom UX UI waren dabei. Wir haben noch einen Entwickler dabei gehabt. Und so halt so alles aus allen Bereichen, das war cool. Und wir hatten saugutes Wetter, das war sehr schön.
Das ist praktisch, ja.
Es sollte mega regnen und wir so, okay, wir fahren jetzt so lange, bis es regnet, dann gehen wir in die Shows. Und es hat nicht geregnet, deswegen haben wir keine einzige Show. Ah ja, das erzähle ich schon alle. Aber nächstes Mal, wenn der Miep dabei ist, wäre gar nicht so rein. Und ich war gestern an alle nochmal ausdrücklich empfohlen, das Spektakulum, MBS. Gestern ist mir eingefallen, wir sind gestern dann in Karlsruhe auf dem Spektakulum, was sehr cool war.
Spektakulum, das klingt nach Mittelalter.
Ja, ein Mittelalter-Festival, ja. Was so durch ganz Deutschland tourt im Endeffekt und durch Corona halt schwierig ist. Dieses Jahr war es halt so aufgeteilt, es gab so das normale Marktbereich, da bist du für 12 Euro pro Person reingekommen und halt das Hockrock, das hat so irgendwie 50 Euro gekostet. War mir aber egal, für die Bands und so. Ja, okay, wegen mir. Ich bin eigentlich vor allen Dingen wegen den Leuten da und dann diesen Marktbereich und Essen und Trinken. Boah, haben wir gestern viel gegessen.
Das kenne ich.
Wie ist das? Zyklopenspieß, so Schweinenacken, so ein riesenlanger Holzstab, auf dem so ein Stück Fleisch drauf ist mit so einer Honigsoße. Geil. Und da dann Langosch und so gibt was auch geil, diese Spiralkartoffeln, die so auf so eine Kartoffel so als Spirale, so am auch so auf so einem Stick sozusagen, ist auch geil. Also ein Kram und Leute waren einfach nett, geil.
Das ist auch das, was ich erstaunlicherweise halt als auch zum Beispiel gerade am Summer Breeze, also gerade diese Mittelalter-Sachen haben ja immer tolles Essen. Und tatsächlich auch, das Summer Breeze hat gar nicht mal so schlechtes Festivalessen. Ist ganz ordentlich. Also wenn es gut ist, ist halt auch meistens teuer, aber hey, ist auch mal was Spezielles, was Eigenes.
Spektakulum geht tatsächlich. Ich glaube, Langosch war sogar das billigste, war zum Zucker, halt was in der süßen Variante für 4 Euro, was voll in Ordnung ist.
Das ist okay, ja.
Zahlt halt schon mal so woanders 5 Euro für. Der Zyklopenspieß, so echt viel dran ist, für 7 Euro ist auch okay. Und ja, es ist einfach, okay. Einfach generell diese Stimmung und die Leute. Und am 8. Oktober ist dann das nächste Mal in Weil am Rhein. Da freue ich mich auch drauf. Das ist ja jetzt ja auch also praktisch beides. Also Karlsruhe ist für mich 1,5 Stunden, Weil am Rhein eher 1 Stunde. Und da freue ich mich dann auch sehr drauf, dahin zu gehen. Hoffentlich, Wetteraussichten ist ja so, bis in Oktober rein soll es ja jetzt Anfang, Mitte nächster Woche wieder besser werden. Schön bleiben hoffentlich. Das wäre geil.
Ja, also über solche Festivals und auch Mittelalter-Sachen, da gibt's, könnte ich auch Geschichten erzählen. Eine der lustigsten Sachen, die ich jetzt kurz nur anreiße, wir waren mal bei uns in der Ecke, ist Hexenagger, war im Schloss immer. Und da waren wir mal, da hatte mein Bruder dann, der haben wir schon ein bisschen was, also wir haben schön Met immer getrunken. Mein Bruder war dann gut gelaunt und wollte dann die Stadtwache dort immer zum Schwertkampf herausfordern und solche Sachen.
Met ist auch das Beste.
Ja, das war schon. Ach ja, und da war dann auch immer zentral gelegen ein Zuber, wo man baden konnte.
Ja, so ist es auch mal witzig.
Ja, also da wurde ja natürlich nackt gebadet. Ach ja. Und so ein Stand, wo man Eier treffen, also man musste, da wurde immer so ein Ei in so einen Holzklotz gelegt, so eine Vertiefung. man musste die mit so einer Eisenkugel treffen. Und ja, und dahinter war dann die in Anführungsstrichen Jungfrau angekettet, die man dann befreien konnte, wenn man getroffen hat. Oder man konnte sich eine Belohnung aussuchen. ja, mein Bruder hat sich dann natürlich die Belohnung ausgesucht. Es war ein sehr schlechter Wein, aber egal. Ach, da haben wir viele Geschichten.
Ja, ich habe jetzt auch von unserer Tochter haben wir so ein Schild oder so ein Schwert aus Holz geholt. Das ist auch sehr schön. Und dann durfte ich das tragen. Dann ich
natürlich. Halt
groß, breit, so Mittelalterhelm, so Nietenarmbänder an. Trank mir so Schild daher und dann von ganz hinten nein, ein rosa Schild hieß es dann von ganz hinten.
Nee.
Ich drehe mich um, im Brunst meiner Stimme. Im Zeichen des Einhorns. Ja, es kam nur Irritation, irritierende Leute zurückblicken. Und ich bin wieder weiter meines Weges gegangen. Das war sehr schön. Im Zeichen des Einhorns.
Ach ja.
Das werde ich auf jeden Fall mal in meiner Rollenspielrunde einbauen.
Da fällt mir jetzt ein, das ist so ein bisschen in die Nuss-Richtung.
Die Nuss-Richtung.
Genau, entweder wir für Englisch und Deutsch oder wir für Deutsch und Englisch.
Nussrichtung ist einfach irgendwo dazwischen gestolpert und liegen geblieben.
Ja, genau. Na, also zurück zu eigentlich der Sony-Show ganz kurz. Der Trailer von God of War, Ragnarok, hat natürlich wunderbare Kontroversen ausgelöst, wie sie nur in der Gamer-Szene entstehen können, sozusagen.
Alter, ja. Manche Menschen sind einfach nur dumm. Es tut mir leid.
Also und zwar zwei Punkte, der Thor, weil der Thor groß und vor allem breit und massiv ist und nicht, wie irgendwie anscheinend jeder Zweite sich vorstellt, ein muskulöser, schlanker, Crossfit-Schönling ist, wie aus dem Marvel-Universum, sondern eben ein echter starker Typ, ja. Also ein richtiges, massives Monster. Das ist so herrlich. Weil das ist so, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, jawohl, endlich ein Tor. Und, und da war wieder die, ach, ich weiß auch nicht. Und weil Angry Boda, die Riesin am Ende, die gezeigt wird, weil die schwarz ist, natürlich.
Ja.
Was sagst du?
People of Color, mein Spielen, haben da nichts zu suchen, lass die Politik da raus. Und er so, Alter, ich komm. Alter, ich hole mir gleich selbst einen Hammer und besorge. Also.
Das ist so herrlich. Ach ja, und ich vor allem, weißt, meine Gedanken sind so, endlich ein richtig ordentlicher, kräftiger Thor und, oh cool, was, mal sehen, was sie mit der Figur anstellen. Und die anderen wieder toll.
Ja, die sollen sich, ich sag's wie es ist, sollen sich verpissen und was anderes spielen, sollen mir nicht auf den Sack gehen. Dann sollen sie ihr Cavalier 2 spielen oder was weiß ich, wo sie dann ihre White Supremacy Spaß dran haben, sollen sie es tun, sollen sie mir auf den Sack gehen, ganz ehrlich.
Das ist herrlich.
Ja, aber das ist geil.
So herrlich.
Ich meine, man muss doch mal nur überlegen, wo kommt denn Thor her, in welchem Jahrhundert spielt das Ganze, was war denn da auch das Ideal eines Helden oder einer Gottheit, wie würde man sich wünschen, das war jetzt nicht der drahtige junge Typ, sondern muss halt ein bisschen was dran sein, wie Frauenbilder der Renaissance und sowas zum Beispiel. Was war denn dann das Bild? Und es ist halt, muss ich halt mit dem weg von dem Marvel-Tor hin zum geschichtlichen Tor hinführen?
Sofern geschichtlich überhaupt, aber.
Ja, aber sagen wir es mal so, popkulturell war vor Marvel, vor MCU, also vor dem Film-Universe, Tor irgend so ein bärtiger Kerl am Ende des Tages.
Ja, und vor allem schau dir einfach mal die ganzen Strongman-Sachen an.
Ja, auf jeden Fall. Guck dir doch. Guck doch hier Game of Thrones, der bei Game of Thrones auch mitgespielt hat, der ja auch so populär. Das sind Tore.
Wie hat das einer in einem Artikel geschrieben? Man sollte sich eben genau den Mountain anschauen, den Darsteller. Der schaut aus, als könnte er sozusagen einen Baum ausreißen und dann wie einen Speer in die Stratosphäre werfen.
Ja, genau. Und so sind die.
Und vor allem, wenn man sich die Geschichten, die um Thor, die Mythen, der hat sich geprügelt, der hat gesoffen und der hat im Endeffekt alles Mögliche totgehauen, was ihm entgegengekommen ist.
Was, Ballerist? Was? Echte Thor-Geschichte? Also ich habe die Edda habe ich tatsächlich gelesen oder soweit man die Edda lesen kann, ne?
Mhm.
Was ja schwierig ist, ist, dass ein Efni-Jahrhundert aus Island entdeckt. Das ist ja auch schon ein Jahrhundert nachdem Island christlich wurde. Deswegen ist es auch eh immer schwer mit Quellenangaben und, ne? Das ganze nordische Ding ist ja eh so ein bisschen viel Verklärung drin.
Ja, ja.
Ja, Thor ist halt so ein saufender Wikinger. Ich meine.
Es gibt ja die eine Geschichte, dass er das halbe Meer ausgesoffen hat auf so einer Feier. Also,
da war ich mir jetzt nicht sicher, ist das Originalgeschichte oder ist das irgendeine, also ist das eine überlieferte Geschichte oder ist das irgendwo, ich weiß das gar nicht, weil ist ja genau mit der Katze und so. Ja,
so will ich weiß, es ist Überlieferung.
Gehen wir mal kurz zurück für alle, die jetzt ein bisschen irritiert sind und sich nicht mit der nordischen Mythologie auseinandergesetzt haben. Punkt 1, schämt euch. Punkt 2. Also, wie gesagt, Thor ist wirklich dieser saufende Weiberheld, der sich häufig nicht sonderlich schlau anstellt. Also, der hat so eine Bauernschleuer, okay, wegen mir, aber der ist jetzt nicht so der Gott im Sinne von, haha, hier bin ich, sondern, ja, okay, ich bin Thor und fick dich, ich versuche jetzt den Arsch und hier sind meine Ziegen, die kann ich essen. Und wehe, du zerbrichst einen Knochen, dann verprügel ich, dann kriegst du auf die Fresse. Und Asgard, ganz toll, aber ich bin jetzt erstmal bei euch, hier ist witzig.
Da gab's so einen skandinavischen Animationsfilm, so einen relativ alten.
Ja, den habe ich damals gesehen, der war super.
Ja, eben, und ich musste mal wieder schauen, vielleicht finde ich den, weil der ist super, da sind auch so viele, grob gesagt, es geht darum, dass, glaube ich, so ein Geschwisterpaar, ein Menschengeschwisterpaar von Midgard nach Asgard kommt und da als Diener irgendwie beschäftigt sind.
Ja.
Und das ist halt sozusagen der rote Faden für so ein paar Geschichten.
Ja.
Aber es ist richtig gut gemacht, auch mit Trollen, mit Kobolden und allem Möglichen.
Ich hatte auch so eine Buchreihe, gibt es über Thor, die richtig nicht gut geschrieben ist. Also es ist wirklich schriftstellerisch nicht gut. Ist so auf D&D-Level, ne? So. Aber das war witzig, halt so über so einen saufenden, rumraufenden Thor, der so ein bisschen dann immer wieder in Situationen kommt, um anderen helfen zu müssen. Weil das war ganz süß. Das kann ich, müsste es nochmal raussuchen, aber ich glaube, wenn man Thor da was sucht, da findet man bestimmt was. Aber ja, also wie gesagt, das war das. Und das zweite ist halt, oh Gott, ein schwarzer Charakter, der hat da nichts zu suchen. Sowas gibt es nicht in der nordischen Mythologie. Die Leute.
Ja, und vor allem die Jotun sind ja auch jetzt nicht so eindeutig beschrieben und vor allem sehr variabel, also wurscht.
Das ist wieder dieses, die müssen alle weiß sein, die kommen aus Norden, halt die Fresse, müssen die nicht.
Ich bin einfach gespannt, wie das Spiel wird, weil ich habe es ja jetzt den ersten Teil durch und ich bin sehr gespannt und vor allem, ja, es hat auch mir sehr gut gefallen. Aber da können wir vielleicht mal bei einer dedizierten Folge ein bisschen genauer darüber sprechen.
Ich hoffe ja, dass God of War jetzt. Ne, God of War war ja für den PC noch nicht angekündigt, oder?
Mm-mm.
Das würde ich mich gerne eigentlich auf dem Xbox One voller spielen. Wobei ich ja auch eine PS4 habe und theoretisch spielen könnte und kostet ja auch nichts mehr.
Ich könnte auch, ich habe es als Disc und es ist in der PS Plus Collection für die PS5 dabei, also ich könnte dir die Disc schicken, wenn du magst.
Brauchst du nicht, im Endeffekt. Muss ich erstmal die zweifeln, wenn, habe ich das Glück, ist die Hälfte deiner Versandkosten quasi, kriegst schon für einen Zehner beim Mediamarkt wahrscheinlich, wenn ich mal Glück habe, bis Weihnachten.
Naja, gut, du wohnst ja nicht im Ausland, also.
Ja, ich sag's nur. Aber ja, das können wir aber auch mal machen, dann zocke ich es mal rein und schließe ich meine PS4 an meinen 1044p-Monitor.
Das ist vollkommen richtig, passt doch.
Cool, das ist ja keine Pro, also bringt's mir gar nichts.
Eben, das ist. Der gibt einfach 1080 aus, weil andere die PlayStation kennen ja kein 1440p.
Aber schöner Monitor, den ich habe. Ich bin immer noch sehr froh. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, letzte Folge anhören.
Genau, und dann würde ich da ganz kurz überleiten, was ich jetzt, weil jetzt mal so eine halbe News mehr oder weniger.
Ja.
Die PS5 hat ja jetzt endlich seit diesem, also vergangenen Mittwoch, das Update bekommen, dass SSDs, die man einbaut, zusätzlich erkannt werden.
Also dafür verifizierte, oder?
Nee, das heißt einfach nur, sie sollen die Specs erfüllen.
Ja, genau so.
Mehr ist nichts. Mehr ist es nicht. Es ist nicht so, dass die speziell sagen müssen, nur die gehen, sondern im Endeffekt das Einzige, was sie erfüllen können müssen, ist, dass sie 5500 Megabyte pro Sekunde Leserate erfüllen. Fertig. Und da ist inzwischen eigentlich eine relativ hohe Bandbreite vorhanden. Man geht einfach auf geizhals.de, gibt bei M.2 PCI Express SSD ein, da gibt es so in dem Filter halt 5500 MB pro Sekunde oder höher, man kann auch ganz locker 7000 eingeben, dann hast du halt wirklich hier schöne, da gibt es ein paar ganz wunderbare. Ich habe eingebaut die Samsung 980 Pro. Mhm. Die war nämlich gerade auch sehr günstig mit 150 Euro für eine 1 Terabyte. Ja. Dazu einen, ja, für ungefähr 8 Euro einen kleinen Passivkühler noch drauf, weil die ohne geliefert wird. Das kann ich dann auch noch angeben. Das war von Raid Sonic Icy Box. Der kleine mit 5 mm. Passt wunderbar.
Icy Box ist ja immer gut.
Eigentlich schon, ja. Die haben eigentlich wirklich gute Sachen. Das war auch ganz simpel, ich kann es ganz kurz erklären. Du hast halt deine nackerte M.2 SSD. In dem Ding ist einfach der Aluminiumkühler dabei, schön schwarz lackiert, was überhaupt vollkommen egal ist, weil der in der SSD, in dem Gerät drin steckt. Dann ist noch ein Wärmeleit-Selbstklebepad dabei. Das bappt man dann, also nachdem man die eine Folie entfernt hat, bappt man das unten auf den Kühlkörper. Und den Kühlkörper bappt man dann oben auf die SSD drauf. Und eigentlich war es das schon. Also natürlich auch da die Folie entfernen. Ja. Dann sind noch zwei Gummiringe dabei, die zirkt man links und rechts quasi um das Ding drüber, damit es schön ein bisschen mehr Anpressdruck hat, was die Kühlleistung ein wenig erhöht. Aber das war es auch schon. Dann gibt es ein wunderbares, das verlinke ich dann auch noch, ein wunderbares Anleitungsvideo von Sony. Wirklich wunderbar detailliert. Man kann eigentlich gar nichts falsch machen. Das ist eine ganz simple, also da drin ist eine ganz simple mit einem Philips, also einem Kreuzschlitz, einem kleinen, also wirklich was jeder eigentlich im Haus hat. Nichts Außergewöhnliches. Die haben es ja auch extra simpel. Die haben das ja so gestaltet, dass die Werkzeuge eigentlich jeder hat.
Ja, hier, ich hab extra gerade jetzt nochmal gegoogelt. Witzigerweise ist es ja M2 SSD, heißt es ja. Ist es auch eine M2 Schraube, also
heißt ja, M3, ja, aber die ist ja drin. Also die ist ja drin. Du musst die bloß rausschrauben. Ja, ja. Die ist nicht festgezogen. Die ist nicht richtig, sondern die ist ganz normal locker raus. Dann ist der Abstand.
Kreuzschlitz.
Genau, ganz, Philips, ja. Ganz normaler Kreuz. Dann ist da so ein kleiner Abstandshalter. Den muss man einfach nur in die Lücke setzen für die Länge der SSD, was in der Regel bei dem 80 ist, weil das 8 cm sind, 80 mm. Ja. Dann setzt man die SSD ein. Das geht auch ganz simpel. Schraubt sie wieder mit der Schraube fest. Macht den Deckel drauf, schraubt den Deckel, die Schraube von dem Deckelhalter wieder drauf. Dann macht man den Deckel von der SSD, den Seitenabdeckung wieder drauf, von der PS5. Und das war's.
Ja.
Starten, dann sagt er gleich, hallo, da ist eine M.2 SSD drin, soll man die gleich formatieren? Sagst du ja, und das war's. Dann kannst du nutzen.
So.
Da kannst du dann wunderbar deine Spiele draufschieben und hinterher. Und da gibt's auch schon Vergleichsvideos, auch von Digital Foundry und irgendwas, die dann zeigen, dass die Ladezeiten identisch sind. Teilweise waren sie sogar um eine Sekunde oder so besser auf der zusätzlichen als auf der internen, aber alles halt so im Rahmen der Messungenauigkeit.
Theoretisch messbar, praktisch nicht merkbar. Wenn überhaupt.
Das auf jeden Fall, ja, genau. Und wirklich nur teilweise im Sekundenbruchteilunterschiede oder so, aber wirklich nichts, wo du sagst, okay, das ist ein Unterschied. Nein, es ist halt nicht so integriert, dass es dann so tut, als wäre es Teil deines Gesamtspeichers. Wäre auch unsinnig, wenn du es mal austauschen wollen würdest, sondern es wird halt als unter Systemsteuerung mehr oder weniger unter Storage als eigene Speicherstelle fest angezeigt. Und dann kann man das auch hin und her schieben von der internen auf die. Dauert es halt wirklich ein paar Sekunden, weil ja, Übertragungsrate ist halt enorm. Ja, und kannst auch gleich einstellen, Priorisierung, wenn du was installierst, also wenn du ein Spiel installierst, ein neues, soll die automatisch gleich auf die interne, auf die zusätzliche oder wenn man eine externe Festplatte angeschlossen hat, da drauf. Was halt nur für PS4-Titel geht, aber ja. Und das geht ganz wunderbar.
Dann können wir ja gleich die zweite News, die du hattest, würde ich dann einfach kapern.
Mag gerne.
Weil ich es ja immer noch kurios finde. Die Switch hat ja auch ein Update bekommen, dass Bluetooth-Audiogeräte auch übernommen werden, also auch Kopfhörer. Es wird immer von Kopfhörern geredet, aber theoretisch könntest du ja auch eine Soundbar nehmen oder was weiß ich was, aus Gründen.
Ja, also ein Audiogerät halt, Audio-Abspielgerät.
Richtig, und das ist ein Bluetooth. Also vorher war das nicht möglich. Es gab ein paar Hacks, die von verschiedenen Anbietern sogar genutzt werden, mit einem extra Dongle und was weiß ich was nicht alles. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Du kannst einfach irgendwelche Bluetooth-Headsets nutzen. Latenzmäßig gab es wohl da bei der... Also es gibt ja zwei Switches aktuell, theoretisch sogar drei. Wenn man die Leiter noch hinzunimmt, bei der Lite und bei der alten Version gab es so keine Latenz, plus bei der neuen Variante gab es noch eine extreme Latenz zwischen das, was du hörst und das, was du siehst. Also sprich, die Audio-Variante war sehr weit hinten dran. Da wird wohl auch auf den Fix gewartet, was ein bisschen kurios ist. Nichtsdestotrotz, dass es jetzt endlich geht, ist auch so typisch Nintendo.
Aber, das muss man nochmal extra betonen, es geht hier nur um Audio-Abspielgeräte, Ausgabe.
Ja.
Nicht Mikrofone.
Ja.
Das möchte ich nur ganz speziell betonen. Für einen Chat unter Spielern braucht man immer noch das Handy und eine spezielle App.
Es ist einfach so Nintendo. Das ist einfach geil.
Ich meine, spezielle App, klar, aber man könnte natürlich dann auch alles andere nutzen, wie zum Beispiel Discord oder...
Ja, klar.
Aber es geht halt nicht direkt über die Switch selbst.
Ist einfach nur zum Hören, aber das wird ja allein schon die Vorstellung, du hast eine Switch und dann kannst du jetzt so, ich laufe ja seit längeren Jahren schon nur noch mit Bluetooth-Headset durch die Gegend, weil nichts nervt mich mehr als so ein Kabel, was mir aus den Ohren plöppt, weil ich gerade nicht aufpasse. Das ist einfach meh. Aber ist halt, ich find's witzig, dass es jetzt da ist und alle Leute eskalieren deswegen und ja.
4,5 Jahre.
Ja, das ist...
Muss man mal ganz konkret sagen, 4,5 Jahre hat es gedauert. Ziemlich genau sogar 4,5.
Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwas mit Kopierschutz zu tun hat. Wobei bei der alten Switch ja auch schon aufgehebelt wurde. Da gibt es ja diverse irgendwelche USB-C-Dongles, die du für kleines Geld irgendwo kaufen kannst. Und dann hackt das Ding wohl. Also, soweit ich es gesehen habe, wurde das mal angezeigt irgendwo. Ich finde es auch sehr kurios, das ganze Ding.
Ja, vielleicht auch mit Lizenzen, mit irgendwelchen.
Ja, es kann auch sein. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt drin. Das wollte ich jetzt dann nochmal, wie gesagt, ist mir auch aufgefallen. Ich habe von dir die News gesehen, habe ich jetzt mal gekapert.
Ja, weil gerade, wo nutzt man denn die Switch? Also natürlich viele nutzen sie auch daheim und so, aber wenn du jetzt zum Beispiel im Zug gerade bist, jemand, der öfter Zug fährt, in der Regel, ja, die meisten, also viele, sagen wir mal so, viele Leute nutzen eben hauptsächlich noch, nur noch Bluetooth-Kopfhörer, wie jetzt auch ich. Es ist wunderbar. Gut, ich nutze es meistens, wenn ich Rasenmäher gehe, weil tatsächlich ist dann da mit dem Kabel gewuschelt, das irgendwie immer rumrutscht und Zeug und irgendwo hängt und dann bleibst du am Ast hängen oder was weiß ich. Das ist halt auch bescheuert.
Naja.
Und ja, nee, aber viele Leute haben halt inzwischen Bluetooth-Kopfhörer. In-Ears, was auch immer, und da ist es dann natürlich besonders praktisch, wenn du es dann auch so im Zug nutzen kannst oder einfach überhaupt. Es ist einfach, ja, in der heutigen Zeit durchaus angebracht, wenn das Gerät es eh integriert hat wegen den. Aber eine kleine Einschränkung genau gibt es noch, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich gerade sagen wollte wegen den Controllern. Wenn man die Bluetooth-Audio-Ausgabe aktiviert hat, dann gehen nur noch 2 Bluetooth Controller und 2 getrennte, also ein Paar von Joy-Cons gilt auch schon als 2 Controller.
Ja, wobei ja, die ist aber auch so ein Edge-Szenario, wer mit Kopfhörern spielt mit mehreren Leuten an einer Switch.
Ja schon, aber wenn du jetzt gerade das gesagt hast, eben ja, als Soundbar oder was weiß
stimmt
ich.
Stimmt auch wieder.
Da wäre es dann wieder relevant.
Wobei, über den Fernseher und dann, ja gut, gibt Möglichkeiten, dass Signal irgendwo abzugreifen, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist halt die Einschränkung.
Sollte man trotzdem erwähnen, genau deshalb. Dann mache ich doch gleich mal weiter. Was nehmen wir denn immer was? Was nehme ich doch was Unterhaltsames, und zwar bei TechCrunch gefunden. Und zwar Boston Dynamics. Also, mir kennt die ja von diesen Roboter-Videos und so. Genau, und die Hunde vor allem.
Ja.
Aber die haben ja auch zuletzt immer diese Videos gehabt, wo dann diese Roboter irgendwelche Tänze und so aufgeführt haben.
Stimmt, ich habe letztens ein Video gesehen, wo die ja so Karate-mäßig dann von Plattform zu Plattform gejumpt ist und so Ninja Warrior-mäßig.
Ja, das ist aber das perfekte Video dann, weil es gibt auch ein Outtake-Video. Und da klatschen die ganz schön echt mal so mit der Faceplant vorne hin und alles Mögliche. Also, wenn man das Video gesehen hat, dann macht man sich doch nicht mehr so viel Sorgen über die Übernahme der Menschheit durch Roboter. Und auf jeden Fall, aber hier wird es dann schon wieder ein bisschen dystopisch. Die haben ja vielleicht diesen Spot, diesen kleinen, mehr oder weniger Roboter, Hunderoboter, den haben die jetzt halt als, ja, wie nennt es, Factory Safety Monitoring ausgerüstet. Da läuft also dann mehr oder weniger durch die Fabrik und scannt das ganze Zeug nach, wie sie sagen, Sicherheitsmängeln und solche Sachen ab. Also wo irgendwie Risiken sein können. Aber das, ich weiß nicht, das erinnert dann halt schon ein bisschen, ich musste an Half-Life 2 denken.
Ja, also Half-Life
2. Jetzt nicht nur wegen dem Hund, sondern überhaupt wegen der Überwachung.
Ich musste auch ein bisschen gerade an Oddworld denken. So dieses.
Wenn man die Bilder anschaut, er hat jetzt vor allem in dieser Security-Variante hat er dieses Industriegelb und Schwarz.
Ja.
Das wirkt dann schon so ein bisschen, naja.
Ich stelle mir gerade so vor, Rauchen gefährdet die Sicherheit in dieser Zone. Bitte unterlassen Sie das. So.
Ja.
Oh, fuck.
So einfach nur dieses, die sozusagen Arbeitsplätze oder Situationen untersuchen, ob da ein Gefahrenrisiko sein kann. Das ist ja erstmal, der Gedanke ist ja jetzt erstmal nicht doof. Aber das ist halt einfach wieder ein Schritt zur Totalüberwachung. Ja.
Ich frage mich auch gerade, wie er das identifizieren will, weil im Endeffekt, ich meine, der hat da so ein paar Messinstrumente oben drauf, aber ich würde da gerne mal Hintergrundbericht sehen, was misst der da und wie misst er das? Sprich, Wärmebild oder ist da eine KI hinten dran? Oder das klingt alles für mich so zwei Stufen über dem, was eigentlich gerade möglich ist.
Da gibt es noch eine Verlinkung in dem Artikel zu einem kurz davor. Da ist dann so ein Zitat. Man kann dem Missionen aufgeben, dass er Fotos, Thermal Images, also so Wärmekamerabilder, Point Cloud und andere Critical Data und die kann er dann halt übermitteln und analysieren.
Dann frage ich mich wieder, warum braucht, also es ist ja, klingt alles so ein bisschen PR-mäßig, weil wenn ich jetzt ich habe jetzt eine große Maschine, wie gesagt, ich bin ja gelernter Industriemechaniker ursprünglich, ich weiß so ein bisschen, wovon ich rede. Auch wenn ich da jetzt nicht so viel drin gearbeitet habe, habe ich zumindest die Ausbildung gemacht und einen Gesellenbrief. Jetzt hast du eine Maschine, wo das vorkommt und du willst ein Bild davon haben, ja, dann schätzt eine Kamera auf, die das System hat. Und dann ablenkt er das automatisch zu dem, der die Maschine führt oder das überprüfen will. Brauchst den Roboter nicht, weil das müsstest du ja, in der Fabrik hast du ja keine variablen Maschinen, die alle 5 Minuten. Klingt erstmal auf jeden Fall für mich ein bisschen komisch. Was will er denn da groß fotografieren an Wärme? Oder an Dingen? Oder ja, ich kann es mir zumindest erstmal nicht. Ich sehe jetzt aktuell noch keine Szenarien, wo der wirklich was bringt. Aber ja.
Boston Dynamics ist eigentlich alles, was die machen, ist PR-Gedöns.
Ah, ich hab ja. Oh, muss ich dann auch kopieren. Ich habe gerade ein Video da gefunden, wie er durch die Fabrik läuft. Oh boy. Er findet offene Türen und guckt dann da rein. Oh boy. Da kann man so ein bisschen sehen, was da passiert. Also, der ist wirklich neugierig und klettert da irgendwo rum. Also, die Fabrik ist gerade aus.
Und das sieht ja, dann, wenn die aus ist, ist ja voll okay.
Also, es wirkt alles ein bisschen dystopisch fast mit diesem Roboter.
Ja, oh, das verlinkt man auf jeden Fall, das Video.
Das Video ist ja geil. Ich meine, ich kann es mir durchaus in der leeren Fabrik nochmal was anderes. Ja. Da dann eine Überwachung zu haben, okay, das kann ich wiederum nachvollziehen. Aber es sieht einfach nur super spooky aus. Es ist so fast wie CGI aus und nicht, als würde da wirklich dieses Vieh da rumlaufen.
Oh je.
Das ist ja was, Junge. Naja, weiter geht's. Dann mach ich mal kurz Handy-News, wenn das okay ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ich biege mal in Richtung iPhone 13, iPhone 13 Pro ab.
Müssen wir ja, gell?
Ja, irgendwie sind wir dazu verpflichtet. Und eins hat dazu gesagt, meine Fresse, das ist die langweiligste iPhone-Einkündigung schon, die ich seit lang gesehen habe. Das 12er hat schon nicht so viel getan gegenüber dem 13er, bis auf ein etwas besseres Display, soweit ich es nachvollziehen kann. Mir fehlt auch so ein bisschen, sagen wir so, diese ganzen Berichterstattung fehlt mir so ein bisschen der rote Faden, so, so viel abgeschrieben und das kann das und das sind die Eckdaten, bla. Aber ich habe wenig gefunden, wo sagt, okay, das kann das jetzt mehr als alle anderen. Vor allen Dingen in dieser Präsentation, das war ja jetzt Apple Keynote am Dienstag, jetzt nehmen wir, wie gesagt, am Sonntag auf, wenn das hört, vielleicht dann eben die Woche drauf, davor. Und da haben sie mal ausnahmsweise auch keine CPU-Benchmarks oder sonst irgendwas groß zur CPU gesagt, was sehr komisch ist, weil das ist eigentlich ja so das Apple-Ding gerade, Stichwort A1-Prozessor, den dieser Armwechsel von den Macs. Deswegen sind hier eigentlich in diesem Prozessor-Ding seit Jahren ja groß drin, dass sie das jetzt nicht ankündigen, ist ein bisschen komisch.
M1.
Was ist denn A1? Das ist ein Auto.
A15 sind wir jetzt hier.
Ja. Gibt wohl erste Benchmarks, die irgendwo aufgetaucht sind, die wohl sagen, ja, GPU 50% schneller, bla bla, aber im Endeffekt, ich, wie gesagt, ich habe das 11er, ich, klar, die sind alle schneller, das ist alles ganz toll, aber ja, ne? Das ist ja wie ein bisschen mit den Prozessoren. Kann man alles machen, kann man auch lassen. Was ich halt wirklich grandios finde am neuen iPhone ist, dass er wirklich fast sich nichts geändert hat. Alles Detailverbesserungen. Die Notch, also ist dieser schwarze Strich oben, wo die Kamera drin ist im Display, ist etwas kleiner. Das Pro kriegt ein besseres Display mit bis zu 120 Hertz. Das ist ganz cool, aber wer holt sich die Pro-Variante? Es gibt eine bessere Kamera. Wunder, oh Wunder. In der Pro-Variante mit 3 Linsen, in der Standard-Variante weiterhin mit 2. Die Bilder werden wohl etwas besser. 4K-Aufnahmen dann mit der Pro-Variante, soweit ich verstanden habe. Allerdings nur ab 256 GB Größe, weil darunter macht das wohl nicht, weil er sagt, der Speicherplatz ist zu gering und längere Akkulaufzeit. So, bin jetzt mal im Schweinsgalopp durchgegangen und das war's. So, das ist das neue iPhone. Optisch hat sich nichts, also leichte Änderung, aber ich finde es ein bisschen lächerlich und langweilig, die ganze Nummer, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe noch eine Apple Watch, halte ich mal ein bisschen außen vor.
Ja, ich irgendwie ist halt momentan so eine Art Plateau erreicht, finde ich, bei Handys.
Ja.
Das ist so ein bisschen die, was willst du groß machen? Du kannst Bildschirm, Kamera, ein bisschen mehr Prozessorleistung. Ist alles so ein bisschen, gerade die Spitzenmodelle sind ja alle schon, können ja teilweise mehr, als man braucht.
Ja, eben. Also die Dinger sind ja, wir gehen in Gefilde, in dem dein Handy genauso schnell ist wie dein Laptop.
Ja.
Also, ist ja einfach so. Also, wie gesagt, ich habe das von iPhone 8 auf 11 gewechselt vor ein paar Monaten, was geschwindigkeitstechnisch natürlich ein großer Sprung war. Und bin jetzt so auf dem Level, ich kann alles mit dem Ding machen. Ich warte auf nichts. Ich meine, ist ein Firmenhandy, das ich mit nutzen darf. Ganz ehrlich, wenn das jetzt mein Handy wäre, ich sehe jetzt keinen Grund fürs 13er. Also, wir hatten ja letzte oder vorletzte Folge auch drüber, da gab es ja einen Leak von dem 14er, was im Endeffekt einfach nur dieses Notch, also dieses schwarze Ding oben, soll verschwinden. Dann ist da nur so ein kleines Löchlein mit der Kamera. Sonst war optisch jetzt auch nichts anderes. Warum ist das komisch? Also es gab ja viele Gerüchte darüber einmal, dass der Fingerdruckabsensor im Display verbaut wird, dass es nicht passiert. Es wurde gerüchtet, dass Lightning verschwindet und durch USB-C ersetzt wird. Ist auch nicht passiert. Ist halt ein bisschen, aber das ist, glaube ich, damit hast du eigentlich recht, das ist ja bei vielen so, was willst du denn machen? Aber jemand hat was anderes gemacht, das finde ich eine sehr schöne Überleitung. Was willst du machen?
Oh ja.
Jemand hat was anderes gemacht und das ist ein bisschen komisch. So ein bisschen, so Kuriositäten kann man nicht. Circly Phone 2.0. Ein rundes Smartphone.
Ja, da muss man fast direkt nochmal betonen, wie das Ding geschrieben ist. Und zwar, also wie Circle,
ja,
wie der Kreis, aber mit Y statt I.
Ja.
Also, ja.
Genau das. Was ist es? Es ist im Endeffekt ein, ist rund ist eigentlich falsch, ist eher so eierförmig.
Ja, so oval irgendwie.
Ja.
Und auch total dick, wenn ich die Fotos richtig interpretiere.
Ja, ich gucke gerade das Video an, da wirkt es nicht ganz so dick, aber ja, das.
Ja, ist wie so ein abgeschnittenes, flaches Ei wirkt es.
Boah, ich sehe gerade, es ist schon nicht so dünn.
Nee.
Das Display sieht jetzt auf den Videos auch nicht so wahnsinnig hochauflösend aus. Eher so wie Scheiner, ich habe mir ein Handy bei AliExpress bestellt. Jetzt mal ohne Scheiß. Klar, Vorserie, bla bla.
Geil ist aber auch, da in dem Video ist so eine Sequenz, wo sie so eine App verkleinern und vergrößern, so ein Fenster.
Ja.
Wo du halt genau siehst, ist halt doof, wenn der Bildschirmausschnitt rund ist und die Apps alle eckig.
Ja.
Weil dann verschwindet gute 10% von der App irgendwo.
Ich meine, ich finde die Grundidee ja nicht schlecht. Ich finde die Variante bloß komisch, also zu dick, und ich brauche das auch nicht rund, weil es hat ja in der Welt keinen Vorteil, außer dass du edgy bist, weil du hast ein rundes Handy.
Du bist edgy, weil du ein rundes Handy hast, das ist gut.
Ja, aber das ist es doch im Endeffekt. Ich meine,
edgy ist ja kantig.
Ja, ich weiß.
Ach so, ja, okay, gut.
Obwohl ich es erst nicht gemerkt habe, doch, oder? Ja. Ich meine, ich finde es ja schön, dass jemand was anderes entwickelt und das soll jetzt.
Weißt du, woran es mich jetzt gerade erinnert?
Hm?
Tamagotchi.
Ja, ein bisschen so. Stimmt, so diese Ovalität hat so ein bisschen.
Ja. Ja. Aber tatsächlich kein so ganz uncooles Feature ist, es hat zwei Klinkenstecker.
Ja, das ist ganz witzig. Wenn auch völlig egal.
Also ist es vielleicht, ja, es ist völlig egal, aber es erinnert mich, mein Bruder hatte vor Gott, wie lange ist das jetzt her? Das ist über 20 Jahre her. Knapp 20 Jahre, ja. Er hatte einen Sony Minidisc-Player.
Oh, ja.
Und der hatte damals tatsächlich zwei versteckte Klinkenausgänge, was für Busfahrten, also mein Bruder und ich zusammen, echt cool war, weil wir dann beide mit dem Kopfhörer jeweils Musik hören konnten. Damals gab es nämlich noch kein Bluetooth.
Ja, das stimmt. Wobei heutzutage, da waren aber auch noch die Zeit, komm, wir hören uns das zusammen an, und hier, heutzutage schickst halt den Spotify-Link /YouTube-Link über WhatsApp zu deinem Kumpel und dann, ja, fertig.
Ja, gut, ich meine, aber da gab es ja sowas wie Internet, Mobil und so nicht wirklich und überhaupt.
Ja, das waren andere Zeiten. Ich hatte damals ein Splitterkabel für mein Sony Ericsson auch, damit ich immer, wenn ich zu meiner Ausbildungsstelle gefahren bin, mit einem Kumpel, wenn er irgendwas mithören sollte, ist hier, hör mal, zack, ah, cool, cool.
Da erinnere ich mich an Busfahrten, wo er dann auf seiner Minidisc Dark Funeral draufgespielt hatte, falls ihr das sagt. Das
ja, natürlich.
Wie soll man, ja, dir schon, eine kurze Beschreibung. Also Black Metal, der ja generell sehr schnell gespielt ist, und das war sozusagen die ICE-Variante davon. Also richtig, richtig schnell. Und dazu konnte man wunderbar im Bus einschlafen, was halt so ein richtig durchgehendes Rauschen im Hintergrund dann war.
Wir sind auch selber spezielle Menschen, dass wir zu Dark Funeral einschlafen können.
Oh, das schon. Ja. Ja, doch.
Ja, mich erinnert es auch so ein bisschen an diese ganzen Nokia-Handys, die es so kurz vor Symbian und dann später Android, so diese Übergangszeit, wo ein bisschen experimentiert wurde, kleine Handys, große Handys, coole Handys. Und ich, wie gesagt, ich möchte nicht die Leistung an dem Gerät kleinreden, sondern nur den Nutzen. Das Ding halt halb so dick, okay, sehe ich dann. Wäre es ein bisschen ein nettes Gimmicky-Ding, aber ja, ich glaube, das Ding kostet 700 Euro mit LTE, ohne 5G. Es haben aktuell 67 Menschen gekauft. Hat $15.487 gekickstartet. Ursprüngliche Variante war $10.000. Also das, was wir erreichen wollten. Du kannst dann halt unterstützen. Am Ende, ja, ich wollte es nur mal erwähnen. Ich finde, das Einzige, was halt daran ist, ist, dass einige wenigen Dinge, um die mal wieder was anderes machen wollen. Als hier ist ein eckiges Handy mit einer Kamera und Android oder iOS. Und ja, das ist ein bisschen langweilig im Handy-Game. Es gibt keine Revolution mehr.
Man kann es immer noch vorbestellen. Also, was heißt vorbestellen? Kickstarten.
Genau. Bleibt noch 19 Tage. Heute ist Sonntag, 19 Tage. Das heißt, bis irgendwann bis Mitte Oktober. Ja, genau. Das bleibt eine Auflösung von 800x800 Pixel. Das ist so
oh, wow.
eins vor Bahnkartenschalter. Bahnautomat zum Tickets kaufen. Gefühlt.
Naja.
Egal. Wie gesagt, wir wollen nicht so viel lästern darüber. Ich finde es, wie gesagt, schön, dass es mal was anderes gibt, auch wenn ich die Umsetzung jetzt nicht so prickelnd finde. Jo, Handygame. Sind wir raus.
Ja, dann ein bisschen nicht ganz so nette Sachen. Dann Activision Blizzard geht's weiter. Die jetzt klagen nämlich auch Angestellte. Ich zitiere mal von Computer Base. Activision Blizzard wird nun auch von seinen Angestellten verklagt. Dem Unternehmen werden unfaire Beschäftigungspraktiken vorgeworfen. Ui. Über Monate hinweg seien Angestellte daran gehindert worden, ihre gesetzlich zugesicherten Rechte auch tatsächlich wahrzunehmen.
Ja.
Activision Blizzard hat halt, wie wir ja schon angedeutet hatten, ihr Angestellten massiv unter Druck gesetzt.
Das überrascht mich bei einem Unternehmen, das jahrelang ein Cosby-Zimmer hatte. Aber in diesem Fall ist es sich eher auf Activision bezieht und nicht auf Blizzard, oder?
Also auf das ganze Ding halt, auf die...
Auf die ganze Unternehmensgruppe.
ABK, also Activision Blizzard King.
So geil, einfach die einfach so mit drin, so hallo.
Ja, uns gibt's auch noch. Hier war es genau die... Ja, Activision Blizzard wird außerdem vorgeworfen, übermäßige Social-Media-Richtlinien zu besitzen und diese Richtlinien gegenüber Angestellten, die sich in Gruppen organisieren, auch durchzusetzen. Diese Angestellten seien aus dem gleichen Grund bedroht oder diszipliniert, sowie überwacht und verhört worden.
Geil. Turbokapitalismus, ahoi. Wenn du keine...
Und jetzt vor allem halt eben in Bezug auf die ganzen Sachen, die da schon eh vorgefallen sind. Ja, das ist nicht schön.
Nee. Also, Wertschätzung ist hier so ein bisschen das Stichwort, glaube ich. Also, als Mitarbeiter möchtest du ja eine gewisse Wertschätzung gegenüber bekommen. Oder du bist halt Vieh. So blöd das klingt. In dem Fall ist halt so, ja, wir wollen das, du machst das jetzt. Oder es gibt Ärger sogar weit drüber hinaus, sondern du machst das jetzt. Oder das ist ja kurz vor, ich hau dir aufs Maul, weil du einen Tweet gesetzt hast. Also so ganz kurz davor. Oder wir holen jemanden, der dir aufs Maul haut.
Ja, das ist ja auch die, wir haben ja über diese diese Anwaltskanzlei schon gesprochen beim letzten Mal, die, also beim letzten Mal, als wir das Thema hatten, die eben für diese Union-Busting-Sachen, also die eben genau solche Organisationen von Beschäftigten verhindern sollen. Und ja, das passt halt genau da rein. Die sind jetzt hier nicht erwähnt in dem Artikel oder auch in diesen Vorwürfen, aber es passt sehr gut ins ganze Bild.
Wie war es von Bobby Kotick? Ja, bezüglich den Anschuldigungen werden wir mit jeder Person einzeln sprechen, ne?
Ja, genau, da haben wir ja schon gesagt, das klingt eher wie nach einer Drohung als, als nach einem Aufarbeiten der Problematik. Ja.
Bin mal gespannt, was da weiter passiert. Also im Endeffekt, wie gesagt, versuchen sie ja eben, die Bildung einer Gewerkschaft zu verhindern und...
Dazu passt nämlich auch, der US-Bundesstaat, in dem Fall Kalifornien, hat nämlich seine Klage schon um den Punkt Justizbehinderung erweitert.
Ah, schön. Schön. Man kann über Amerika sagen, was man will, weil solchen Sachen, die werden auseinandergenommen. Aber so richtig, wenn die richtig Bock haben, dann hast du aber richtig Spaß an der Backen.
Ja, das merkt man ja immer auch an diesen Antitrust-Sachen, wenn dann diese ganz großen Konzerne wie Facebook, Google, Amazon und was weiß ich, dann vor diesen Anhörungen sind, da schwitzen die richtig.
Es gibt einen Grund, warum es nicht mehr Google als Google gibt, sondern das Alphabet heißt und in einzelnen Unternehmensstrukturen aufgegliedert wurden.
Mhm.
Das hat alles schon seine Gründe, genau wie bei Facebook und bei vielen anderen Unternehmen. Amazon ist der Nächste, der richtig Spaß haben wird, wenn die weitermachen.
Und da ist halt das Ganze, wenn man in Europa hört, dass die dem Konzern so und so Millionen aufgebrummt haben, das ist ja harmlos.
Ja, ja.
Die Europäer sind da zahnlos auch, möchte ich fast sagen, in dem Bereich.
Oh, böses, böses Google, du musst jetzt 700 Millionen Euro Strafe zahlen. Und dann denkt sich Google so, pff.
Schaut kurz auf die Uhr, eingenommen.
Ja, so, warte kurz. Ich muss nochmal auf Refresh bei Google Ads drücken. Ja, genau. Jetzt ist das da. Wie gesagt, Google Ads, eine Werbemechanik, die sie ja quasi, sie haben ja selber im Markt gebaut. Jeder Gewinn ist Gewinn. Es gibt ja nichts anderes. Das ist einfach wunderbar. Ja, aber ja, so viel dazu. Würde ich mal den Haken dran machen. Das wird nämlich bestimmt nicht die letzte News über Activision Blizzard sein.
Nein. hoffentlich oder wie auch immer die letzte News. Wir haben mal wieder einen Vorwurf über Belästigung und vor allem Manipulation. Und zwar die IGD. Die IGD, was ist denn das? Das ist die International Game Developers Association. Ein Mitglied davon, und zwar ein weibliches Mitglied, die, wie soll man sagen, Chair, also Vorsitzende der IGDA Women in Games Special Interest Group, Jennifer Scheuerle, die hat aufgrund von Anschuldigungen jetzt ihre Position geräumt. Und dazu, das begann wohl schon länger, aber richtig öffentlich wurden die Sachen ungefähr Mitte der vergangenen Woche, wurde da das Ganze auf Twitter veröffentlicht. Und als ich das gesehen habe, wollte ich erst nur abwarten, wie das sich entwickelt. Und da gab es so viel Bestätigung. Und es sind jetzt auch dann Dokumente veröffentlicht worden, teilweise, die belegt haben, dass diese Beschuldigungen schon lange, vor Jahren teilweise, vorgetragen wurden bei der IGDA, wie auch immer, und ja, mehr oder weniger ignoriert wurden. Aber jetzt wurde das halt eben veröffentlicht und ja, konnte so nicht mehr ignoriert werden. Und da gab es dann aufgrund der ersten öffentlichen Namensnennung weitere Beteiligte, die sich gemeldet haben, und eben auch Leute, die im Hintergrund da versucht haben, was zu bewegen, haben dann gesagt, ja, wir wissen eigentlich davon schon lange. Ja.
Was im Detail vorgefallen ist, ist mir jetzt nicht klar, ist aber auch, glaube ich, irrelevant.
Möchte ich auch eigentlich gar nicht genau drauf eingehen, ja, was ich da noch gelesen habe.
Wahrscheinlich, im Endeffekt ist halt eine Person in Machtposition, die.
Genau.
Also, das kannst du in zwei Richtungen sehen. Du kannst einmal direkte Machtausübung sagen, ich bin hier der Chef und du machst das jetzt, sonst hast du ein Problem, weil ich gehöre zu dieser Organisation und haha. Oder auch dieses, hey, ich finde das ganz toll, wenn das und das passiert. Und du bist halt die Person, die du bist, ne?
Also, was ich da so kurz gesagt war, sehr viel Manipulation. Und Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen und auch Verstärken von Abhängigkeitsverhältnissen.
Sehr schön.
Isolierung von Personen dadurch und solche Sachen.
Das typische Dominieren einer Person und dann aus dem sozialen Umfeld ziehen sozusagen.
Ja, solche Sachen habe ich halt zum Beispiel gelesen und ja. Aber ich wollte es einfach ansprechen, weil es wichtig ist.
Ich finde es auch gut, dass.
Aber, ja.
Bilde mir ein, in der Newswelt des Gamings, da jetzt nicht so viel Echo gehört zu haben, worüber, wenn du nicht gerade auf Twitter unterwegs bist, meine ich.
Also, zumindest in Deutschland habe ich eigentlich davon gar nichts gesehen.
Und wie gesagt.
International jetzt auch, das ist jetzt hier groß eine. Mitteilung auf Games Industry Biz, was ja so die Seite ist für eben über Industrie-News. Ja. Aber das war es im Endeffekt auch schon.
Ich finde es zumindest gut, dass man da zumindest mal drüber redet. Aber kommen wir mal zu besseren News, zu vielleicht der Hauptnews des Tages?
Ja.
Zu unseren Agent-Freunden von
das werden sie nie verlieren.
Gar kein Fall, wenn die das verlieren. Der kommt immer wieder. Von THQ Nordic.
Aber tatsächlich muss ich sagen, diesmal ist skandalfrei geblieben. Auch eine Leistung. Lob, ihr habt keinen Skandal produziert.
die haben Jeff Keighley aus seiner Mittagspause geholt, damit er das kommentiert.
So ironisch das klingt, so sah es aber auch aus.
So sah ein bisschen so aus, so hier ist die Kamera, mach mal. Hier ist Achan. Achso, das gibt's ja gar nicht mehr. Ja, dann lass sein. Nein, das ist jetzt böse. Aber nicht so böse wie die ganze Nummer, die da gebracht haben. Aber egal, ich muss drauf rumreiten.
Ja, verdient, aber
Das war cool.
Grundsätzlich ist so, THQ Nordic haben ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert und das auch mit, wie sich's gehört, mit einem Livestream, also live im Sinne von, der wurde halt zur bestimmten Zeit abgespielt und haben da ein paar Spiele vorgestellt. Also im Endeffekt so das, was wir die ganze Zeit schon die letzten Monate hatten, aber kurz und knapp. Wirklich, das ganze Ding hat 25 Minuten gedauert.
Ja.
Da haben sie 6 Spiele vorgestellt. 8 waren es, Mann. Und Jeff Keighley durfte jeweils 2 Sätze sagen. Mehr war es auch wirklich nicht. Das ist halt das, Jeff Keighley war eigentlich vollkommen überflüssig. Sie haben halt sich den Jeff Keighley geschnappt, weil ein Stream ohne Jeff Keighley ist halt kein Jeff Keighley-Stream und deshalb auch weniger relevant.
Ich frage mich, ob da irgendeine Gewerkschaft hinter ist.
Nee, es ist halt einfach.
So, es ist wieder ein Gaming-Stream. Jeff Keighley, wo bist du? Ich will nicht, du Mustak.
Nein. Das hat der wirklich halt in 5 Minuten runtergespult gehabt und dann war der auch wieder, dann hat er sich wieder zum Mittagessen gesetzt oder so. Und zu viel ist Jeff Keighley eigentlich.
Das stimmt auch wieder.
Also, wir haben jetzt, glaube ich, mehr über Jeff Keighley geredet, als ihr selber geredet hat.
Richtig.
Das ist auch eine Leistung. Also, sie haben insgesamt 6 Spiele vorgestellt. 8. Wird nicht besser, wenn ich es öfter sage. Das erste war eigentlich ein Spiel, das zuletzt, also, es ist ein zweiter Teil von Destroy All Humans.
Yay.
Ich glaube, den ersten Teil, was ja ein Reboot war oder so.
Ja.
Hat auch irgendwie keinen interessiert, aber anscheinend doch ein paar, sodass sich ein zweiter Teil lohnt. Ich schätze mal Game Pass Geld oder so, was weiß ich.
Destroy All Humans 2 ist aber auch ein Remake.
Ja, es ist ja ein neues jetzt mehr oder weniger.
Genau, aber Destroy All Humans 2 gab es tatsächlich auf PS2 und Xbox.
Ja, ja, aber ich vermute einfach mal, sie sehen jetzt halt den Neustart halt und deshalb ist das zweite halt vom ersten, ja, wie auch immer.
Ja, aber.
Aber ich fand den Announcement-Trailer echt lustig.
Ja, der war richtig witzig. War richtig dumm.
Witzig. Ja, sehr dumm. Aber und auch bestimmt nicht günstig, weil es war Rammstein. Musik.
Ja, es war auch schön animiert und alles. Also.
Ja, das ist. Kann sich echt nicht beschweren. Also, die haben da ordentlich, also was die Trailer anging, haben sie eigentlich ganz ordentlich abgeliefert.
Das ist richtig. Da bin ich sehr gespannt.
Ich empfehle wirklich diesen Announcement-Trailer sich dann noch anzuschauen, falls man noch nicht gesehen hat, weil der macht schon Spaß.
Ja, das ist durchaus unterhaltsam. Den sollte man auf jeden Fall mal geguckt haben. Das Spiel selber wird ja, ne?
Keine
Ahnung. Typisches PS2-Ding irgendwie.
Ja. Man macht halt Sachen platt wahrscheinlich.
Ja, so ein bisschen. Wo man ja viele große Gegner in einem CD-Trailer sieht. Das könnte ja dann auch sehr spannend werden im Spiel.
Das zweite vorgestellte Spiel, da war ich ein bisschen überrascht, ganz ehrlich.
Mhm.
Outcast 2. Müssen wir da kurz noch mal vorstellen, was Outcast ist?
Ich glaube schon, für die jüngeren Zuhörer unter euch.
Ja, 99, glaube ich, war das.
Ja.
1999. Das ist ein, ich glaube, belgisches Studio Appeal. Und die haben mit Outcast so die klassische Story, ein bisschen Stargate drin.
Ja.
Weil sie haben so eine Art Tor gefunden auf eine andere Welt und schicken da ihren besten Mann hin. Ich glaube, den ziehen sie auch aus dem Ruhestand raus oder so, irgendwie. Und dann landet er halt in einer völlig fremden Welt, versteht mehr oder weniger kein Wort, weil die alle was anders reden, was ich eigentlich damals richtig cool fand.
Ja.
Weil es nicht einfach nur so, du landest da und dann entweder du hast so einen super automatischen Übersetzer, der alles 1:1 übersetzt. Oder, aber auf jeden Fall sind es ein bisschen seltsame Aliens und es ist so halb übersetzt und teilweise versteht man, aber es sind auch ganz viele Begriffe, die man selber als Spieler lernen muss. Also wie zum Beispiel, sie nennen dich selber alle immer Ulukai.
Oh ja.
Das ist so eine Art Messias oder Erlösergestalt. Und dann hat immer alle möglichen, ich habe schon wieder das Größte vergessen, aber zum Beispiel die Reittiere haben einen eigenen Namen und die sagen auch nie, dass das jetzt wie ein Pferd oder wie ein Reittier, sondern geh mal das Dings holen oder du brauchst unbedingt ein, ich weiß nicht mal genau, wie es heißt.
Ja.
Und da musst du auch erstmal kapieren, was die meinen. Ah, der meint so eine Art Reittier. Und Es war halt so ein richtiger Open World, also mehr oder weniger waren es in dieser Welt dann verschiedene Hub-Welten, aber dort war es eine richtige Open World, auch im Sinne von, du hast keine Questmarke in dem Sinn.
Nee.
Wenn du was suchst, dann musst du jemanden fragen und der zeigt dann hin, ja, dann musst du da hinten hin. Und dann musst du schauen, okay, dann gehe ich mal in die Richtung.
Auf jeden Fall da noch mal einen Punkt setzen, Thema Technik, weil das war so, dass
Oh, ja, das musste.
da
Oh, das war, also die Technik, also sie hatten da eine Mischung aus sogenannter Voxel-Grafik und klassischer Polygongrafik. Also die klassische Polygongrafik ist ja im Endeffekt das, was wir alles immer jetzt noch haben. Objekte sind aus vielen Ecken zusammengesetzt und das galt für Figuren und ich glaube auch Gebäude, bin mir noch mal ganz sicher.
ja.
Und die Landschaften, die waren aus Voxeln, sogenannten volumetrischen Pixeln.
So.
Das Problem dabei war, die ließen sich nicht mit 3D-Beschleuniger beschleunigen. Auch heute, glaube ich, nicht.
Ja, und wir reden hier in der Zeit, was war das? Voodoo 3, GeForce, die ersten.
Ja, irgendwie so. Ich glaube, ich hatte noch meine Riva 128.
Ja, auf jeden Fall waren die.
Oder Voodoo 2000, 3 2000, irgend sowas in die Dreh rum.
Ja.
Also Voodoo 2 war noch sehr verbreitet, glaube ich.
Ja, es war einfach eine dieser Sachen. Und ja, das war schon. Also es war so ein Prozessor-Killer-Thema.
Also da konntest, genau, und die höchste Auflösung, die damals ging, war 512 mal 384 und da waren schon 800 mal 600 oder mehr weit verbreitet.
Ja.
Und selbst das hat auch wirklich, weil das ja alles über Prozessorberechnungen ging, das hat den stärksten Rechner, in die Knie gezwungen. Tja, und das war schon sehr speziell. Aber es sah richtig gut aus und der Soundtrack war von einem Orchester eingespielt, von einem, ich glaube, vom tschechischen Nationalorchester oder irgend sowas.
Das ist ja typisch, die sind ja häufig auch bei
Ja.
verschiedenen Metal-Bands unterwegs.
Ja, das war damals halt, weil die
Ja.
noch ziemlich günstig waren, aber halt qualitativ sehr hochwertig. Und es war ein richtig guter, so orchestraler, epischer, so dieses Science Fiction ein bisschen, aber richtig schön und auch fremde Welten waren also sehr gut. Und im Deutschen, die deutsche Version, also in Deutschland kam das Spiel sehr gut an, was die Wertung anging.
Ja.
International eher nicht so, was vermutlich auch an der deutschen Synchro lag, weil unser Held sah nicht nur optisch sehr nah gebaut an Bruce Willis aus, sondern die deutsche Synchro war auch die deutsche von Bruce Willis.
Das müsst ihr euch unbedingt einen Trailer davon angucken. Das ist einfach göttlich, wie auf einmal Bruce Willis da steht und da redet.
Ja, es ist Manfred Lehmann, der Synchronsprecher von Bruce Willis, und das funktioniert im Deutschen halt auch perfekt. Die haben den nämlich auch mit eben Bruce Willis im Hinterkopf designt. Und international hast du halt nicht Bruce Willis bekommen.
Das ist sehr traurig.
Also es ist halt so ein klassischer Kulttitel und Fanliebling und Kritikerliebling damals, also zumindest in Deutschland. Und ja, da gab es auch ganz viele Irrungen und Wirrungen um die Rechte und irgendwas. Und jetzt anscheinend, zumindest die Firma dahinter heißt wieder Appeal.
Ja.
Ob es die gleiche ist, muss ich noch nachschauen. Aber es gibt einen zweiten Teil jetzt.
Kurzes Quiz eingeschoben. Welches Spiel hat offiziell die Stimme von Bruce Willis? Oder war der Held Bruce Willis? Tipp war für PS1.
Oh, darf man das sagen? Nakatomi Plaza?
Nee.
Nicht
War aber Nakatomi
irgendein
Plaza, war doch, glaube
Bruce
ich, ein,
Willis?
war das nicht ein PS2-Spiel?
Ach so, okay, keine Ahnung.
Müsste ich nachgucken. Gab es nie einen Film zu?
Oh.
Apokalypse.
Oh, keine Ahnung.
Es war, ja, sollte man sich mal angucken, weil entwickelt von Neversoft, die durchaus das ein oder andere Tony Hawk und so gemacht haben. MDK haben die, ja, da haben die eine Portierung gemacht, genau. Das war quasi das letzte Spiel vor Tony Hawk. Das war richtig, richtig gut. Das habe ich sehr, sehr, sehr gern gespielt. Das war richtig geil, das Spiel. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Mittlerweile gibt es auch sehr schön hochgerenderte PlayStation. Wie gesagt, wir hatten diese Duck-Emulator für die PS1. Ich kann es empfehlen, weil auch da im Deutschen die deutsche Synchronstimme drin war. Das war sehr witzig. So ein typischer, so, du rennst Gänge runter und musst alles abballern, Ding. ja, wie gesagt, ich wollte nicht abschweifen, aber da wo wir bei Bruce Willis waren, das war 98, ein Jahr bevor Outcast rauskam. Sehr witzig dann in dem Fall. Aber ja, sieht gut aus, der Trailer. Bin gespannt, was es ist.
Ja, aber muss sagen, die Figur schaut schlechter aus fast als im Original.
Sieht ja wirklich so nach niemand aus, ne, der Typ.
Ja, das ist, keine Ahnung. Also tatsächlich, der Render-Trailer zumindest, der wirkt schon mit den Landschaften ziemlich cool. Also, schauen wir mal.
Könnte nett sein, wo ich jetzt aber auch nicht sehe. Das ist halt kein Millionenseller.
Nee. Und es ist ziemlich viel Technik drin, was jetzt im Original nicht war.
Ja.
Das kann man aber wunderbar, könnte man, möchte ich sagen, wunderbar erklären im Sinne von, dass weitere von unserer Welt in die kamen und die Technik rübergebracht haben. Weil das an sich eher eine, ja, agrarische Kultur war, sagen wir es mal so.
Mittelalterlich fast.
Ja.
Also so. Jetzt.
Auch thematisch so arabische Welt in manchen Gebieten, ja. Manche also aber
jetzt weiß ich, woran es mich erinnert. Das erinnert mich ein bisschen an Mass Effect, so wenn man die Gaming, also ein paar Spielszenen, wahrscheinlich auch gerendert und alles, aber die sehen so ein bisschen Mass Effect mäßig aus, wenn er da so kämpft.
Ja, also muss man mal schauen, wie es wirklich wird. Also die Aliens sehen auch komplett anders aus, ganz ehrlich. Also die Gesichter. Die im Original hatten halt sehr lange Gesichter, also wirklich lang, mit langen Kinnpartien und.
Man sieht ja am Anfang des CG-Trailers, dass er da irgendwo runterfällt, wahrscheinlich durch irgendein Tor gekommen ist. Ich glaube einfach, es ist eine andere Welt. Wenn einfach von vorne anfangen und wir dürfen halt jetzt auch nicht Bruce Willis einfach nachbauen. Ich glaube, das wird heutzutage.
Ja, es heißt A New Beginning, also es würde schon passen, wenn es vielleicht, warum nicht? Weil, ich meine, wenn ein Tor in eine Welt geht, warum nicht auch in andere?
Das ist richtig.
Schauen wir mal.
Schnell das Chapa-Hopper-Ei. Stargate-Witz, ich liebe es. Gehen wir weiter zu...
Oh, das schaut ganz nett aus.
Ja, ich bin auch nicht so richtig sicher. Also es ist so ein bisschen...
Nee.
Also, wir reden jetzt über... Expeditions Rome?
Expeditions Rome, ja.
Ja, genau. Was so ein bisschen aussieht wie diese, ja, hier, die DSA-Sachen, die neuen. Was sind das? Ja, wie sieht's denn für dich aus?
Ja, ich bin unschlüssig. Also es ist ein bisschen top-downig.
Ja.
Und ja, so rundenbasiert. Es ist ein Rollenspiel mit Aufbau. Und ja, so
Obsidian.
Erinnert vielleicht ein bisschen, ja.
So ein bisschen dieses...
Oder die wie heißen die nochmal, die Belgier, die Baldur's Gate 3 machen.
Ja, die auch vorher hier das andere gemacht haben.
Divine Divinity.
Divinity Original Sin.
Genau, so ein bisschen erinnert es mich.
Ja, das...
Gott, wie heißen die?
Ich meine, wenn man so ein bisschen auf die 3D-Grafik guckt, das ist noch gar nicht so wahnsinnig hübsch. Das sieht eher aus wie vor 5 bis 10 Jahren, wenn man so mal Pause macht, aber
ja,
das könnte halt, ist halt so, es geht halt in diese Baldur's Gate 3, Divinity Sin, Sparte mit rein, so. Das sieht sehr nach wichtigen taktischen Kampf aus und nicht so ein Hau-drauf-Ding.
Ja, aber da zieht mich halt ein bisschen das Setting mit rein, weil ein Rollenspiel mit Römern und so.
Ja.
Das ist noch nicht so neu, so oft gewesen.
Ja, wenn sie da ein ganz gutes Kampfsystem hinbekommen, warum nicht?
Also auf jeden Fall beobachtenswert.
Ja, gerade für Leute, die taktische Kampfrollenspiele mögen, da gibt es ja den einen oder anderen von. Da gab es, wie gesagt, Divinity Original Sin hatte gut funktioniert, Baldur's Gate 3 verkauft sich wohl auch ganz gut.
Outpost-Management habe ich hier gerade als Bild. Also da kann man dann noch verschiedene... Das erinnert mich jetzt ein bisschen an die Ausbauten, auch jetzt bei Total War oder so. Das
Metagame.
Wo man verschiedene Elemente, so wie Baracken, Workshop, Bäder mit Römern, das ist immer wichtig und das finde ich auch gut so.
Also Aquädukte, hallo. Da muss irgendwo das Wasser ja hingehen. Also die Texturen sehen echt matschig aus, aber ich glaube, das ist auch, ich habe das Gefühl, dass das, was sie zeigen, viel, guck mal, wir haben ein Spiel und eigentlich machst du das eigentlich alles aus der ISO, dann sind Texte nicht ganz so wichtig. Also es ist nicht so wahr, die Porträts sind sehr schön und dieses gibt, wie gesagt, auch viel Dialoge anscheinend, wo du mit den Leuten reden kannst, Auswahlmenü und so. Also es könnte ganz spannend sein.
Ja.
Gehen wir weiter, fahren wir schnell dahin und sind dann auch schnell wieder weg.
Ja. MX versus ATV Legends.
Hast du eins davon gespielt? Da gibt es ja mehrere von.
Nee, aber der Name taucht irgendwie immer wieder auf.
Ja, so. Mir egal.
Ja, es ist halt. Ich meine, grundsätzlich könnte es cool sein, weil Motorradspiele gibt es nicht viele. Motorradrennspiele.
Nö. Also, gut gemacht ist. Also, vor allem ist das hier so Enduro. Das ist jetzt kein MotoGP, sondern.
Genau, sondern so dieses. Ja, Enduro.
Trials-mäßiger, aber nicht so abgespaced. Sondern wirklich mehr oder weniger, was heißt mehr oder weniger, wirkt realistisch, optisch realistisch auf mich. Und so gesagt, diese Enduro-Fantasie, da ein bisschen mit dem Motorrad und einer schönen Grafik durch die Gegend zu hetzen, ja, da können wir uns gut vorstellen.
Aber jetzt ist leider die Serie nie so richtig top gewesen.
Nee, aber ich glaube, das ist einfach so ein Liebhabertitel. Oder da fällst du mal halt für 5 Euro rein. Und zockst das halt nur 2 Stunden oder so, glaube ich. Weil du diese Fantasie des Enduro-Racing magst.
Es gab ganz früher ein Motocross Madness, hieß das, von Microsoft.
Oh ja.
Das haben wir auf LANs gezockt, wie blöd, also ständig. Das war lustig.
Motocross Madness war geil. Es gab noch viele andere, ich weiß gar nicht mehr, wie das alles hieß. Es gab so eine
Monster Truck Madness.
Genau, Monster Truck Madness gab es noch, Midtown Madness. Jetzt gerade nicht. Es gab noch so ein Spiel mit so übertriebenen Jumps die ganze Zeit, das habe ich sehr geliebt. Egal. Gehen wir weiter.
Beim nächsten, da musste ich erstmal, war ich von der Nummer erinnert, verwirrt.
Ja.
Superpower 3.
Ja.
Mein Gedanke war, was ist mit Superpower 1 und 2?
Gibt's schon ewig.
Ja,
tatsächlich.
Aber ich habe es nicht mitbekommen.
Also ich kannte Superpowers 2, weil mir Steven Pendertrand gesagt hat, das ist ein Spiel, was du magst. Kauf dir das. Hallo.
Es ist gerade sehr günstig.
Ja, ja. Und anscheinend schon sehr alt, soweit ich gesehen habe. Also ich war das gar nicht...
2016.
Gut. Ja.
Wenn ich mich richtig erinnere, ich schaue gerade kurz nach. The Publisher Weekend ist nämlich, das ist dann wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, vorbei leider. Aber irgendwo war das Superpower. Nee, es ist 3. Ich will nicht 3, ich will 2. Wurscht. Auf jeden Fall, ja. Was machen wir denn da in Superpower?
Man ist anders als der Trailer sieht. Stellt euch mehr so ein Wirtschaftsstrategie. Ironheart oder. Sowas in diese Richtung vor, also ein Manager-Spiel, bloß durch politische Krisen im Endeffekt, soweit ich es verstanden habe.
Es sieht auch sehr tabellenlastig aus.
Ja. Wie heißt das noch? Hier. Darwin Hart.
Paradox.
Ja, genau.
Hearts of Iron.
Genau nach so einem Spiel sieht das aus.
Oh nein, da habe ich mich gerade total getäuscht. Superpower 2 ist von 2004.
Gerade sagen, das war doch schon
Systemanforderung. Oh, der Trailer schaut ganz, ganz hart aus. Wow.
Ja, deswegen sieht das wohl auch so aus, wie es so aussieht. Aber ich finde die Idee immer noch charmant. Wahrscheinlich ist es deswegen auch bei mir irgendwo reingekommen. So dieses politisch irgendwie da sich durch die Weltgeschichte zu klicken und Dinge zu tun. So Risiko in 3 Nummern weiter sozusagen.
Ja, und der Preis ist aktuell, es geht noch bis 23. September, das sollte noch hinhauen mit unserer Folge,
ja.
99 Cent für den zweiten Teil.
Ich glaube, da muss es kaufen, damit mir das Team nicht mehr nervt damit. Wobei eigentlich, es gibt anscheinend auch diverse Mods dafür.
Würde mich wundern, wenn nicht.
Ja, das ist anscheinend ziemlich beliebt.
Okay, erste most helpful Reviews. The UN can't condemn me if I already own the entire planet.
Ja, das ist. Ich habe es ja auf Deutsch hier, Steam gerade offen. Erste Bewertung empfohlen. Die KI in manchen Situationen ist beschränkt, aber sonst macht das Spiel riesen Spaß. zumindest wenn man Lust hat, viel Zeit zu investieren und etwas von Politik versteht. Gespielte Gesamtzeit 107 Stunden.
Ja, das ist doch durchaus ein glaubwürdiges Review dann.
Oder nicht zu empfehlen, im Grunde ein mittelgutes Game, aufgrund von einem Bug kann man die Welt, nicht die Welt erobern, was bei einem Welteroberungsspiel ein Killer-Bug ist. Gespielte Zeit 41 Stunden. Game-Breaking-Bug bei 40 Stunden ist auch ziemlich scheiße.
Mhm.
Aber ja, ich bin immer auf den dritten Teil gespannt, weil das sieht so, wenn das ein bisschen aktualisierter Grafik, kann ich mir das... Ich habe keine Zeit dafür, das weiß ich jetzt schon, aber es sieht geil aus.
Ich glaube, ich habe es gerade gekauft.
Ups. Ich kaufe das jetzt nicht, so. Jedenfalls schöner Trailer, von dem man noch nicht sieht, was es ist.
Aber ich schätze mal, sehr viel anders als der erste. Der zweite Teil wird es nicht sein, nur mit besserer Grafik und vielleicht ein paar mehr Optionen.
Ja.
So jetzt mal eine grobe Einschätzung, ohne einen Teil davon auch gespielt zu haben.
Ja.
So wie das sich für einen Spielejournalisten gehört, der ich nicht bin.
Irgendwie sind wir das doch schon.
Meinung abgeben, ohne was gespielt. Nee, das ist jetzt gemein.
Nein. Das wird ja nie jemand. Wir können Einschätzungen. Das ist alles eine Preview. Alles Einschätzung. Dafür sind wir aber nicht 3 Tage nach Las Vegas geflogen worden, sondern haben uns einfach nur ein Video angeguckt.
Für das nächste Spiel, also da habe ich ein bisschen Freude und Angst gleichermaßen.
Ja.
Denn, ich meine, THQ hat ja gefühlt alle liegen gelassenen Lizenzen, die man sich vorstellen kann. Und eine ist sehr, 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 also gibt es eine sehr intensive, sehr emotionale und leidensfähige Gemeinde, die auch wirklich sehr viel erleiden musste, und zwar Jagged Alliance. Jagged Alliance.
Alter, du hast eins vergessen.
Was? Habe ich eins vergessen? Oh, dann ist es schon durchgerutscht.
Ich höre dir so zu und denke...
Oh! Das ist auch leidens... Das ist eigentlich, passt eigentlich fast alles auf das, bis auf den Titel.
Ja, aber wirklich so. Ich höre dir so zu. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Mhm. Ja, ich denke so...
Oh und Gott, das stimmt. Das passt trotzdem.
Das, so,
das passt trotzdem alles.
Ja, ja, das ist richtig. Er redet von Elix 2.
Ja, also ich rede nicht davon, aber es stimmt trotzdem... Genau, das ist jetzt keine große Überraschung, weil Piranha Bytes wurde ja von THQ Nordic gekauft und sie haben ja schon lange angekündigt, dass Elix 2 in Entwicklung ist, aber jetzt haben sie einen sogenannten Story-Trailer veröffentlicht.
Der dir genau gar nichts sagt.
Richtig, also das ist geil, dass der wirklich als Story-Trailer veröffentlicht wurde dann, aber ja... Es ist irgendein großes Portal, zeigen sie. Da kommen Sachen durch. Monster. Ja, dann wird gekloppt.
Ja, aber...
Und der redet auch irgendwas.
Ich meine, das ist ein Piranha Bytes Spiel. Ich will sehen, was die da gebaut haben. Und Elix 1 war wohl gut?
Ich hab's... Also ich mag's wirklich. Es hat unglaublich viele Probleme. Also Piranha Bytes Probleme halt.
Ich wollte gerade sagen, das klingt wie eine Beschreibung jedes Piranha Bytes Spiel, was jemals gemacht wurde.
Ja, eben. Es hat die Story, die es da eigentlich vergessen kannst. Es hat Dialoge, die dumm sind. Aber es ist halt auch irgendwie, also Spiele, du hast halt wieder diese gesamte spielerische Freiheit, die man sich unter Piranha Bytes wünscht. Und sie haben die wunderbare, absurde Möglichkeit gehabt, Fantasy und Science Fiction zu verbinden. Ich weiß nicht, wenn einer, hoffentlich nicht, Tribes of Europa oder Europa gesehen hat. Das ist, also Tribes of Europa ist ja auch so eine deutsche Netflix-Serie, die ganz furchtbar schlecht ist.
Ich habe sie nicht geguckt, weil du gesagt hast, sie ist furchtbar.
Die ist furchtbar schlecht, man kann es aber aus dem Grund fast schon anschauen. Aber das ist sozusagen die ähnliche Story-Prämisse wie Elix genommen. In Deutschland, nur schlechter umgesetzt von der Story her. Und das will was heißen. Also auch von den Darstellern. Ich meine, jetzt sind die Figuren bei Piranha Bytes immer schon ganz hölzern und schlecht geschrieben. Und das haben sie halt einfach nochmal geschafft, dass es noch irgendwie dümmer wirkt. Aber okay. Ja, aber das ist halt, ich meine, ich habe in Elex, ich meine, Piranha-Bytes hat ja immer dieses klassische Typ, du bist am Anfang so ein richtiges Würstchen, musst vor jeder großen Ratte davonlaufen und die haben sie ja wirklich drin, die großen Ratten mehr oder weniger. Und wenn du da gibt es diesen so einen Kipppunkt und dann bist du auf einmal, machst du alles platt.
Ja, so.
Das ist aber die richtige Machtfantasie.
Das typische Pen-and-Paper-Ding. Fängst klein
Ja.
an und bist dann irgendwann overpowered.
Aber du kannst halt dann auf einmal, aber auch dieses typische, also für Piranha Bytes typische, dir sagt die Welt schon ganz klar, okay, du kannst hier, du nach dem Motto, du kommst hier nicht rein, und zwar nicht, indem sie dir Grenzen setzen, sondern die Grenzen werden durch die Umgebung gesetzt. Das sind dann Gegner, die dich einfach umlatzen.
Ja.
Und dann merkst du schon, oh, hier sollte ich nicht sein.
Finde ich aber immer schön, das Game Design, wenn du merkst, so, okay, ich sollte hier weggehen, weil das finde ich besser als irgendwelche, ja, ich
Ja.
komme jetzt nicht über diesen Zaun.
Oder hier ist der Schlüssel erst für den du. Ja gut, sowas gibt's schon, aber es wird wieder anders.
Ja.
Aber das ist halt eben so dieses, ich meine, du kommst dahin, dann ist da so ein Dino-ähnlicher Raptor-Viech. Und da denkst du schon, oh oh, ich glaube, das geht nicht gut aus. Zwei Schläge weiter, ja, ist schlecht ausgegangen. Ich komme mal in 2 Stunden oder 5 Stunden wieder.
Ah, das ist doch schön.
Genau, also das war ja schon bei Gothic 1 so dieses Ding. Wo da auch schon ein bisschen, da war es noch nicht ganz so, aber wie heute, aber wo du dann hingegangen bist und gedacht hast, aha, dieses Viech da ganz am Anfang um die Ecke, das hau ich gleich nicht weg, okay. Und ja, das gibt so ein Gefühl von, oder in diesen dunklen Wald, da gehe ich mal rein, tot, okay. Ja, es ist so ein bisschen wie irgendwo, es ist eine feindliche Umgebung und da ist etwas, was dunkel und gefährlich aussieht. Heutzutage wird man einfach rein, also bei den meisten Spielen läuft man einfach rein, weil man sich denkt, haha, ich kann da hin, also wird schon passen. Nein. Und das erwarte ich mir halt auch wieder, also im Endeffekt erwarte ich mir einfach Piranha-Bytes-Zeug. Vielleicht haben sie auch mal endlich Leute engagiert von außerhalb, die ein bisschen mit der Story was arbeiten.
Das würde mich ja auch sehr interessieren, wie es da ein Controlling gibt, wie es da ein Management gibt hinten dran, die einzelnen Studios, die jetzt was bauen, zu so kontrollieren oder ob sie sagen, hier ist das Budget viel Spaß, was bei vielen dieser Studios ein Problem werden könnte. Aber bis jetzt sieht das.
Da musste ja tatsächlich Piranha Bytes schwer lernen mit Gothic 3. Und dann
Oh
haben sie
ja.
sich ja wieder von klein mit den Risen-Spielen nach oben gearbeitet. Also Risen 1 ist ja mehr oder weniger Gothic 1 oder 2 in noch mal ein bisschen kleiner geworden.
Ja.
Also als Gothic 2 zum Beispiel haben sie wieder runtergestuft. Und da hat es dann auch wieder gut funktioniert. Und jetzt schauen wir mal, nicht, dass die wieder, ja, ich will sagen, größenwahnsinnig wurden, weil das wurden sie ja mit Gothic 3. Naja, mal sehen.
Es hätte auch ein gutes Spiel werden können, noch Gothic 3. Aber
Ja, das hat Potenzial. Also theoretisch hätten sie relativ früh einfach sagen müssen, sie schneiden die zwei großen zusätzlichen Gebiete raus, konzentrieren sich nur auf den Hauptbereich und reichen vielleicht andere Sachen als Add-on nach, irgendwann. So wie sie es ja im Endeffekt mit dem zweiten Teil gemacht haben. Das wäre. Aber das ist ja tief weit in der Vergangenheit. Aber ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Elex 2, bringe schon die Namen durcheinander, Elex 2 spielen werde. Wobei ich zuletzt tatsächlich den ersten Teil nochmal angefangen habe aus Testgründen, also für mich zum was austesten. Und zwar, weil einer gemeint hat, dass die Bewegung so furchtbar ist, dass einem fast übel wird und die tatsächlich irgendwie läuft der komisch und ich hatte tatsächlich ein bisschen Probleme dann
Bei Gothic.
bei Elex 1.
Ah, okay, ja, das stimmt tatsächlich, wenn ich mir.
Der hat so einen ganz komischen Drall und irgendwie, also ich weiß, beim ersten Mal durchspielen habe ich das überhaupt nicht bemerkt und dann vielleicht, weil der darauf hingewiesen hat. Ja,
Wenn du
egal.
es einmal gesehen hast, ne?
Ja.
Dann gehen wir doch zum nächsten rüber. Jagged Alliance.
Ja, jetzt dann nochmal das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe, nur jetzt mit Jagged Alliance.
3 in dem Fall.
Ja, jetzt kommt der echte Dreier, weil Jagged Alliance 2 ist ja dieses große Ding.
Das über.
Das bisher über von. Ja, es ist nämlich wirklich ein verdammt gutes Spiel.
Ja.
Und das auch, abgesehen von der Grafik, heute immer noch hervorragend funktioniert.
Einer dieser.
Es lebte halt auch für Leute eben, die es vielleicht nicht kennen, das ist Rundentaktik mit Söldnern. Man selbst ist so eine Art Söldnergruppenchef, also so ein Chef von einer Söldnertruppe. Man wirbt sich Söldner an, weil man einen Auftrag bekommen hat, um irgendwas zu erledigen. Bei Jagged Alliance 2 war das eine Despotin von so einer Art Inselstaat vertreiben.
Ja.
Ja, und das, dann fängt man da mit seiner kleinen Minitruppe an, weil man hat halt ein Budget, holt sich so ein paar Söldner und muss dann diesen ganzen Staat aufziehen von hinten, alles befreien und bekommt zusätzliche Einnahmen, wenn man Städte befreit hat und die hält. Und es gibt auch Gegenangriffe von den Truppen der Despotin.
Was ja noch aktuell ist, was in diesem Bereich ist, ist ja XCOM 1 und 2. Gibt es ja jetzt.
Also grob, ja.
So in diese Richtung. Oder Gears of War Tactics geht ja auch in diese Richtung. Was sogar besser sein soll als als XCOM 2. Nee, wie hieß das XCOM? Da gab es noch so ein Standalone-Ding.
Das glaube ich, habe ich auch schon wieder vergessen.
Ja, im Endeffekt ist es vor allem spannend jetzt zeitlich, weil die XCOM-Macher aktuell an einem Marvel-Spiel arbeiten.
Ja, da bin ich aber schon wieder skeptischer geworden.
Ja, es wird kein XCOM sein, es wird irgendwie was anderes sein, aber auch rundenbasierend. Und es könnte dann gut in diese Kerbe reingehen. Und Jagged Alliance ist immer noch ein Name. Ja, das Trailer sah jetzt nett aus.
Ja, aber dazu der Unterschied auch der große, also was so von den Figuren angeht. In XCOM hat man ja, also in XCOM 1 und 2, den neuen, hat man ja 0815 Leute.
Ja.
In Jagged Alliance waren die schon immer eigene Persönlichkeiten.
Richtige Helden.
Da gibt es dann sehr, ja, Helden.
Ja, aber.
Also es gibt da so Bekannte wie der Ivan, das ist halt natürlich ein russischer Söldner. Oder der Fidel, das ist ein kubanischer Söldner, der kommt. Und jeder hat so seine Eigenheiten, Stärken und Schwächen. Der Fidel zum Beispiel war immer so einer, also gerade im ersten Jagged Alliance, das auch gerade kostenlos auf Steam ist, im Zuge dieses 10-Jahres-Ding, war das so, wenn der einen Gegner in der Reichweite hatte, konntest du ihn nicht wegbewegen, weil der gesagt hat, ich will den Gegner erst umnieten. Also der ist dann einfach stinkend. Der hat nicht mehr auf Eingaben reagiert, bis der Gegner tot war. Also nicht Eingaben schon, in die Schießen halt. Es gab dann einen Trick, musste man dem zum Beispiel als Primärwaffe ein Messer geben, weil dann müsste er hingehen, also konnte man wieder wegbewegen. Und solche Sachen. Und da gibt es halt lauter, oder es gab da einen, der war auch einer der besten Anfangssöldner in Jagged Alliance 2, der Shadow, der hatte nämlich Dauertarnung. Weil normalerweise konnte man sich zwar Tarnfarben aufmalen, aber die sind dann im Laufe der Zeit weggegangen, weil die halt sich abgewaschen haben. Und der war immer getarnt zum Beispiel. Da gab es ein paar Sniper und die kannten sich auch teilweise untereinander und die Söldner haben da zum Beispiel Vorlieben. Mit manchen arbeiten sie sehr gerne zusammen. Und da war aber eine Sniper, die, wenn der ihr Ex-Mann im Team war, dann haben die sich ständig angegiftet. Und die haben auch nicht in einem Trupp zusammenarbeiten wollen und solche Sachen.
Herrlich.
Also es sind also wirklich wirkliche Rollenspielelemente drin. Nicht nur mit Zahlen, sondern tatsächlich auch die Figuren selber haben Charakter gehabt.
Da bin ich mal gespannt, wie die Umsetzung ist. Sie versuchen ja anscheinend sehr originalgetreu in Richtung 2 zu gehen, so was man jetzt so sieht. Was ich noch von 2 weiß, ist auch schon ein paar Jährchen her. Ja, ich bin gespannt. Das könnte ein ganz spaßiges Spiel werden. Optisch ganz nett.
Vor allem auch in dem Gameplay, das man da gesehen hat, da es geht wieder, das ging früher auch schon, dass man einzelne Körperteile anvisiert, weil so ein Headshot ist natürlich sehr effizient, sehr effektiv, meine ich, aber ein Kopf trifft mal schlechter als ein Oberkörper.
Richtig, also lieber zweimal in die Brust als einmal in den Kopf.
Kommt drauf an. Also
wenn du schlecht zielst.
Oder ein Sniper von weiter oben, also der auf dem Dach liegt zum Beispiel. Der trifft natürlich jemanden, der sich hier am Boden hinter einem, sagen wir mal, oberkörperhohen Stein versteckt, eher einen Kopf als was anderes und solche Sachen. Also da, es hat unglaublich viel Potenzial, weil gerade so Taktikspiele sind ja aktuell durchaus wieder angesagt, eben mit XCOM oder die Sachen von Mimimi Games mit Desperados, was jetzt ein bisschen eine andere Richtung ist mit dem Echtzeit-Taktik, aber trotzdem.
Ja, das.
Ich hoffe, die Entwickler, die das Hemimond oder wie sie heißen, die sind eigentlich keine ganz schlechten.
Kommen wir mal zum Highlight des Tages.
Oh ja, Gott.
Wenn du zumindest so um die 2000 geboren bist anscheinend.
Also der Trailer ist super.
Der Trailer ist richtig gut. Wir reden von SpongeBob Schwammkopf The Cosmic Shake. Was wohl?
Ich weiß nicht, was das Event-Spiel ist, aber der Trailer ist
super. Ist ja auch anscheinend ein Remake. Es gab so ein Remake von einem Wunschspiel. Sehe ich das richtig? Weil ich hab den Chat jetzt nebenher hier laufen gehabt. Schraube runtergefallen. Cool. Neuer Teil. Also anscheinend gab es das noch nicht. Auf jeden Fall wollen die Leute es haben. Da drehen da alle durch.
Es sieht wunderbar doof aus.
Es ist halt SpongeBob, ja.
Es sieht aus, als würden sie durch irgendwelche Zeitepochen fliegen.
Ja, so ein bisschen wie Ratchet & Clank. in SpongeBob. Das könnte ganz witzig sein, aber ja. Das war auch so das letzte Spiel. Und dann würde ich da dich mal fragen, was würdest du sagen? Was hat dich am meisten interessiert?
Ja, ich glaube Jagged Alliance 3.
Ja, ich bin bei Superpower 3 noch nicht so ganz raus aus der Nummer.
Ja, nee, schon. Also, aber Jagged Alliance, ich habe den zweiten Teil halt so von rauf und runter gespielt und.
Glaube ich.
Und wenn das auch, und ich habe auch diverse, es gab ja schon so viele Versuche mit der Lizenz,
ja,
was zu machen. Also ich meine, sie haben was gemacht mit der Lizenz, aber es ist halt meistens nichts geworden.
Da gab es ja irgendwas von Jagged Alliance irgendwas, aber ja.
Ja, und, aber Superpower, das könnte ganz cool werden, aber das wird wahrscheinlich sehr nischig.
Ja, aber ich mag das, so dieses, bin ja Freund von solchen Sachen. Ja, wie gesagt, fand ich auch schön, wie du am Anfang gesagt hast, diese Reduziertheit, Trailer, da ist es, Jeff Keighley, da ist es, Ende, ja, das kann sich sehen lassen. Bin mal gespannt, wie die werden, das ist halt quasi so Phase 2 von THQ Nordic, jetzt ist diese ganze, also die hatten ja schon das eine oder andere neue Spiel, wie Darksiders 3, was ja so mittelgut war. Und jetzt ist so.
Ach, ich mag's.
Ja, und jetzt kommt noch ein bisschen ein guter Schwung neuer Spiele raus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die jetzt wirklich den Turn schaffen zu einer ganz großen Nummer.
Ja, ich meine, das letzte größere war ja Biomutant.
Oh.
Was ja ein bisschen, sagen wir mal, gemischt angekommen ist.
Es gab viele, die es richtig kacke fanden und einige, die es zumindest süß fanden.
Es sieht halt richtig cool aus.
Ja.
Ich bin mir noch ganz, also es ist momentan reduziert und ich hätte Bock drauf, aber ich glaube, ich warte noch ein bisschen ab.
Ja.
Weil irgendwann werde ich es mal holen oder vielleicht kommt es auch in Game Pass. Ziemlich viele THQ-Sachen, Nordicom-Sachen in den Game Pass. Aber was ich jetzt noch als Ende hinzufügen möchte, Sie sagen, also als letztes Slide war auf der Präsentation, 42 Spiele haben es momentan in Entwicklung.
Ja.
Und 28 sind bisher noch nicht angekündigt. Die sollen jetzt im Laufe der Zeit mal. Da ist noch was drin.
Ein Spiel, das du dir von THQ Nordic wünschen würdest. Gibt es da was? Bei diesem Pool an Lizenzen. Was würde dir jetzt einfallen?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Überblick ein bisschen verloren bei denen.
Ja, ich meine, das obligatorische ist klar, neues Darksiders, wobei ich nie der Riesen-Darksiders-Fan war. Der erste war cool.
Ja, stimmt, die müssen das noch zu Ende bringen.
Aber der Rest ist mir auch ein bisschen. Ja, Darksiders ist okay. Apokalyptischen Reiter 4 und so.
ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ich hoffe ja immer noch. Erstmal würde ich mir zumindest eine. Ja, Remake braucht es eigentlich nicht, was sieht immer noch sehr gut aus, eben Warhammer Space Marines. Aber da irgendwie einen zweiten Teil oder irgendwas in diese Richtung, da gibt es nichts. Es gibt sehr viele Warhammer 40k-Spiele. Also Warhammer 40k Space Marines. Ist so ein Third-Person-Baller-Ding, so Gears of War-mäßig, eben im, hatte ich ja, glaube ich, schon mal in einer früheren Folge von erzählt, was ich immer noch gerne spiele und auch schon ein paar Mal durch habe, immer wieder gerne anschmeiße, weil diese Fantasie einfach geil ist vom Space Marine. Da in diese Richtung könnten die gerne was machen, weil ich meine, ich glaube, für Dracula-Dosen und ein warmes Wort kriegst du, glaube ich, mittlerweile eine Warhammer 40k-Lizenz, zumindest bei den Massen an Spielen, was es mittlerweile gibt.
Ja.
Das dürfte jetzt nicht kosten. Kann sogar sein, dass sie irgendwie noch 5 Spiele sogar im eigenen Portfolio haben, weil sie versehentlich irgendwas gekauft haben. Genau, Space Marine war beim ursprünglichen THQ drin. Ich weiß gar nicht, wer da die Rechte hat. Haben sie die Rechte? Vielleicht. Könnte sein.
Games Workshop, oder?
Ja, also die haben die Space Marine Vertical Rechte, ja, aber ich meine an dem ursprünglichen Spiel zumindest. Das war ja mal
dann. Es kann gut sein, dass das mitgerutscht ist.
Auf jeden Fall, das fände ich jetzt da, das wäre so mein Wunsch. Weiß nicht, wie realistisch das ist, aber so ein schönes 80% Space Marine 2 oder irgendwas, was ist in diese Richtung mit einem Space Marine durch die Gegend Orks zerfetzen, da wäre ich vorne dabei.
Das hat eine schöne Wucht, das Spiel.
Ja, ich mag das immer noch sehr. Du fühlst dich halt einfach schweinemächtig. Du kannst zwar immer auf den Sack bekommen, das ist richtig, weil machst du was Dummes, kriegst du auf die Fresse, ist okay. Damit komme ich klar. Aber wenn du halt das spielst, was du kannst, in Anführungszeichen, dann ist geil. Wenn du dann so den Raum gereinigt hast und so in den nächsten Raum sozusagen kommst und mal durchatmest und so, alles zerstört. Alle Gegner, das ist schon ziemlich geil. Ja, bevor ich jetzt wieder ausschweife, hast du noch was oder wollen wir den Deckel drauf machen? Ja, schon wieder
bei. Ich denke, das ist ein guter Abschluss.
Ja. Miep ist nächste Woche wahrscheinlich dann auch wieder dabei. Ja, dann wünschen wir eine schöne Woche. Wir hoffen, bald was über Dune sagen zu können. Haben wir beide noch nicht gesehen.
Ach, stimmt, ja.
Da bin ich sehr gespannt drauf, da hoffe ich. Also unter Meisterwerk lasse ich da nichts kommen. Ich habe Dune 2 so geliebt. Ich mochte auch immer den Film. Ich mag sogar diese TV-Adaption. Die habe ich alle geguckt, auch wenn die nur so mittel waren. Naja. Dann wünsche ich allen einen schönen Abend jetzt. Schönen Morgen, wann auch immer uns hört. Wahrscheinlich schönen Morgen.
Bis dann.
Tschüss.